Amen.
Yes. Damit wir richtig voll satt hier herausgehen.
Amen. Gell? Amen. Danke, Angelika. Sollen wir mal was trinken? Ich habe gerade mir so die Kehle aus dem Leib gesungen bei dem Lobpreis. Schon jetzt heißer. Schön, dass ihr da seid. Ist ja gar kein Sommerloch, wie die alle gesagt haben. Amen. Ja, ich möchte gerade noch beten. Lasst uns dem Herrn diesen Gottesdienst bringen. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass wir hier Gottesdienst feiern können. Und ich bringe dir diesen Gottesdienst vor deinen Thron. Dein Geist soll mich erfüllen und ich möchte all das, was ich sagen möchte, zurücknehmen und dir wirklich Raum geben. In meinen Worten, in dem, was du jetzt weitergeben möchtest. Und ich bete, Vater, dass dein Geist wirklich durch die Reihen geht und jedes einzelne Herz berührt. Dass du jeden Mangel ausgleichst, Herr, nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Dass du jeden abholst dort, wo er gerade steht, Herr. Und wir preisen dich. Wir lieben dich. Wir beten dich an. Und ich danke dir, dass du hier bist. Im Namen von Jesus. Amen.
Amen.
Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass ihr da seid. Es haben ein paar Leute, ich habe Familie heute auch hier, die sind ganz besonders weit angereist. Danke. Ja. Ich darf die Sommerreihe öffnen. Von dem Buch, das unser Pastor geschrieben hat. Unsere Pastoren sind ja im Urlaub. Und ich darf heute den ersten Teil der Serie Predigen brillant leben. Ist das nicht toll, dass unser Pastor Bücher schreibt? Dass das nicht nur begrenzt ist hier auf diese Gemeinde, sondern dass andere Menschen davon auch profitieren dürfen. Ich finde das toll. Und es geht um ein Leben, das kostbar ist. Es geht um ein Leben, das wertvoll ist. Du bist kostbar. Du bist wertvoll. Du bist in den Augen Gottes so wertvoll, dass er seinen Sohn geschickt hat, um für dich zu sterben. Das ist dein Wert, nicht das, was Menschen dir sagen. Dein Wert ist das, was Gott über dich sagt. Und ein Brillant, ein Diamant, hat seinen Wert durch seine Größe, seinen Schliff, seine Reinheit und seine Farbe. Und das Allerbeste, was ein Diamant werden kann, ist ein Brillant. Und das ist Arbeit. Ein Brillant wird geschliffen und geschliffen und geschliffen. Und wieder begutachtet und wieder neu geschliffen. Und er muss aber geschliffen werden, der Brillant, weil er sonst nicht so kostbar ist. Und genauso ist das auch mit uns. Wenn wir uns schleifen lassen durch das Wort Gottes, wenn wir uns schleifen lassen durch unsere Geschwister, wenn wir zulassen, dass unser Charakter geschliffen wird, dann haben wir die Möglichkeit, ein kostbares Leben zu führen, so wie es Gott gefällt. Nicht wie es nach den Maßstäben der Menschen ist, das ist was ganz anderes, sondern wie es Gott gefällt, was in seinem Wort steht. Das fühlt sich nicht immer prickelnd an. Wer lässt gerne seinen Charakter schleifen? Wer lässt sich gerne korrigieren? Am liebsten vom Ehepartner. Das ist dann immer ganz lecker. Ja, das tut richtig weh. Und mein Fleisch muckt da immer gerne auf, weil ich das gar nicht gerne mag, aber ich glaube, es geht jedem so. Aber es ist total notwendig. Ich komme auch schon zum ersten Punkt, war eine kurze Einleitung. Wenn wir uns schleifen lassen, wenn wir ein wertvolles Leben führen möchten, wenn wir ein kostbares Leben führen möchten, wenn wir so leben möchten, wie es Gott gefällt, dann sollten wir uns gut ansehen, was wir aussehen. Es gibt ein Prinzip, eine Gesetzmäßigkeit und das heißt Saat und Ernte. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Prinzip. Das beschreibt der Pastor hier in dem Buch sehr ausführlich. Ich gehe da auch gleich noch drauf ein. Und was aber bei Saat und Ernte immer ganz wichtig ist, wenn ein Bauer etwas aussät, dann hat er Vertrauen. Er hat Glauben, wenn er Kartoffeln setzt. Dann hat er Glauben, wenn er das in einen guten Boden setzt, dass es aufgehen wird, dass er eine Ernte einfahren wird. Und wenn wir aussäen, sehen wir erstmal nichts. Wir säen im reinen Vertrauen darauf, dass wir eine Ernte einfahren werden. Und dieses Maß, wie wir säen, ob wir jetzt 5 Kartoffeln säen oder der Bauer oder 10.000 Kartoffeln säen, das Maß, wie viel wir ernten, legen wir fest in unserer Aussaat. Es ist ein Riesenunterschied, ob wir 5 Kartoffeln in die Erde setzen oder 10.000. Wir legen das Maß fest. Und dann kommt diese enorm schöne Zeitspanne, in der wir nicht sehen können, in dem dieser ganze Wachstumsprozess, in dem der Keimling entsteht, unter der Erde ist, im Verborgenen ist, wir können nicht sehen und müssen einfach darauf vertrauen, dass die Ernte kommen wird. Und es gilt, diese Zeitspanne auszuhalten. Einfach im Vertrauen darauf, dass es gut wird, weil Gott es in seinem Wort gesagt hat. Und wenn wir säen oder ein Bauer sät, so ist das auch im Geistlichen, dann ist es nicht so, dass wir eine Kartoffel setzen und eine Kartoffel zurückbekommen, sondern wir ernten 30, 60, 100-fach. Und darauf dürfen wir auch vertrauen. Wir dürfen dieses Knickrige, dieses Ängstliche, dieses Verzweifelnde, Sorgenreiche säen ablegen und dürfen darauf vertrauen, dass wir eine vielfache Ernte einfahren werden. Das Thema möchte ich ein bisschen genauer mit euch durchgehen. Ich habe was dabei. Mal gerade was gucken, ob ich was übersehen habe. Nee. Okay. Wir bleiben mal bei der Kartoffel. So. Könnt ihr das sehen? Okay, Moment, ich muss das groß machen. Tja, geht schon los. Okay, ich hätte gern das Vollbild. Gehen wir auch fertig. Der Herr Terboven kommt schon. Danke, Tanja. Ich habe aber geübt zu Hause. Ah, danke. Lass den Stuhl lieber weg. okay, die Kartoffel. Wenn wir Kartoffeln ernten wollen, was säen wir nicht? Tomaten, Tulpen, Karotten, ganz genau. Wenn wir Erdbeeren ernten möchten, dann säen wir nicht Kohlköpfe. Wir säen keine Kohlköpfe, wenn wir Erdbeeren haben möchten. Macht Sinn. Das ist jetzt hier alles logisch. Ne? Wir wissen, wenn wir Erdbeeren säen oder wenn wir Erdbeeren ernten möchten, säen wir keine Kohlköpfe. Aber wisst ihr, im Geistlichen machen wir genau das. Wir säen Dinge aus, die wir eigentlich gar nicht ernten möchten. Und ich habe Christen oft sagen hören und mich selber auch schon dabei erwischt, dass wir manchmal sagen, ja, Jesus macht das schon. Jesus macht das schon. Und ich glaube auch, dass Gott wirklich oft eingreift, wenn wir wirklich dieses totale Brett vorm Kopf haben. Das macht, Gott kann souverän eingreifen. Aber in der Regel macht der Heilige Geist die Sachen mit uns, aber er tut sie nicht für uns. Und wenn wir herangewachsen sind im Glauben, dann ist es wichtig, dass wir nicht immer sagen, oh, Jesus macht das schon, sondern dass wir Verantwortung übernehmen und dass wir ganz bewusst unsere Saat aussäen und nicht, wenn wir Erdbeeren haben wollen, Kohlköpfe pflanzen. Manchmal sieht das sogar so aus. Wir säen Schrott, einen ganzen Haufen Schrott, mit unseren Worten, mit unseren Taten, mit unseren Emotionen. Und dann stehen wir wie begossene Pudel da. Oh, dann hat es der Herr dann doch nicht gemacht. Und dann wundern wir uns, wenn kein Kirschbaum rauskommt. Oder hier ist noch ein schönes Bild. Oder der ist auch schön. Lasst uns nicht solche Leute sein, die Schrott säen. Lasst uns solche Leute sein, die bewusst das säen, in dem, wo Gott uns eine Verheißung gegeben hat. Wo wir wissen, es gibt viele von diesen Wenn-Dann-Verheißungen im Wort. Und dass wir bewusst mit unseren Worten umgehen, dass wir bewusst mit unseren Taten umgehen, dass wir bewusst das aussäen, was wir auch ernten möchten. Und säen tut weh. Im Psalm 126, Vers 5 und 6 steht, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Gaben. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Ein Same, der sorgsam bewahrt, aber nicht in den Boden gebracht wird, wird sich niemals vermehren. Die Aussaatzeit ist oft eine anstrengende Zeit. Selten ist es in dieser Zeit eine große Freude zu säen. Ich möchte Sie an einer Erzählung von Dr. Del Tarr, einem Professor für Anthropologie, teilhaben lassen, der Folgendes berichtete. Früher konnte ich mit Psalm 126 wenig anfangen, bis ich eines Tages in die Sahelzone reiste, jenem ungeheuer weitläufigen Savannenstreifen, der sich rund 6500 Kilometer südlich an die Sahara anschließt. In der Sahelzone fallen sämtliche Niederschläge in nur 4 Monaten. Mai, Juni, Juli und August. Danach gibt es 8 Monate lang nicht einen Tropfen Regen. 8 Monate nicht einen Tropfen Regen. In der Trockenzeit bekommt der Boden erst feine Risse und platzt dann auf. Genau wie Hände und Füße. Die Wüstenwinde der Sahara wirbeln den Staub auf und schleudern ihn mehrere hundert Meter hoch in die Luft, bevor er langsam quer durch Westafrika zieht und sich als feiner Staub über das ganze Land legt. Er landet im Mund. Er dringt in Uhren ein und bringt sie zum Stehen. Das Getreide für das ganze Jahr muss in den 4 Monaten der Regenzeit gesät und geerntet werden. Auf kleinen Feldern bauen die Menschen Hirse oder Maniok an. Oktober und November, das sind herrliche Monate. Die Kornspeicher sind gefüllt, die Ernte ist da. Die Menschen singen und tanzen. Sie essen 2 Mahlzeiten am Tag. Die Hirse wird zwischen 2 Steinen zu Mehl zerrieben und zu einem Brei von der Konsistenz eines Lebkuchenteiges vermengt. Der klebrige Brei wird heiß gegessen. Man rollt ihn mit den Fingern zu kleinen Kugeln, die man in etwas Soße taucht und dann in den Mund steckt. Die Mahlzeit liegt schwer im Magen. Man kann schnell einschlafen. Der Dezember folgt und die Kornvorräte gehen allmählich zurück. Viele Familien lassen die Morgenmahlzeit weg. Spätestens im Januar gibt es kaum eine von 50 Familien, die immer noch zwei Mahlzeiten am Tag isst. Im Februar wird auch die Abendmahlzeit kärger, bis sie im März so weit geschrumpft ist, dass die Kinder krank werden. Mit einer halben Mahlzeit am Tag bleibt niemand lange gesund. Moment. Der April ist der Monat, der mich in meinen Erinnerungen verfolgt. In dieser Jahreszeit hört man die Babys in der Dämmerung schreien. Die meisten Tage vergehen mit nichts als einer Tasse Hirsenschleim am Abend. Und dann passiert das Unvermeidliche. Ein 6- oder 7-jähriger Junge kommt eines Tages aufgeregt auf seinen Vater zugelaufen. Papa, Papa, wir haben Getreide, ruft er. Sohn, du weißt doch, dass wir schon seit Wochen kein Getreide mehr haben, antwortete der Vater. Doch haben wir, beharrt der Junge. Drüben in der Ziegenhütte, da hängt ein Ledersack an der Wand. Ich habe mich auf einen Stein gestellt und mit der Hand hineingefühlt. Papa, da ist Getreide drin, gib es Mami, dann kann sie Mehl machen und unsere Bäuche können heute Nacht gut schlafen. Der Vater steht reglos da.
Sohn, das geht nicht,
stößt er mühsam hervor. Das ist die Saat für das nächste Jahr. Sie ist unsere einzige Hoffnung gegen den Hungertod. Wir warten auf den Regen und wenn er kommt, müssen wir sie aussäen. Endlich. Im Mai treffen die Niederschläge ein. Dann schaut der kleine Junge fassungslos zu, wie sein Vater den Sack von der Wand nimmt und etwas völlig Unbegreifliches tut. Statt seine vom Hunger geschwächte Familie zu sättigen, geht er auf das Feld, nimmt das kostbare Getreide mit Tränen in den Augen in die Hand und wirft es weg. Er verstreut es im Staub. Warum tut er das nur? Ja, warum tut er das nur? Weil er an die Ernte glaubt. Doch das Säen schmerzt ihn so sehr, dass er weint. Die afrikanischen Pastoren sagen, wenn sie über Psalm 126 predigen, das ist Gottes Gesetz der Ernte. Er wartet nicht, euch später zu freuen, wenn ihr nicht bereit wart, mit Tränen zu säen. Säen tut weh. Und ich glaube, wir hier im Westen haben nicht den heißesten Lauch einer Vorstellung, was das hier bedeutet, wenn Menschen unter diesen Voraussetzungen säen müssen. Aber wisst ihr, wir haben auch viel zu säen. Wir haben eine große Ernte einzuholen. Und lasst uns nicht gleichgültig mit unserer Aussaat umgehen, weil wir hier wie die Made im Speck leben. Sondern lasst uns bewusst damit umgehen, was wir aussäen. Ich weiß noch, als wir hier angekommen sind, es ist nicht mein Thema heute, aber der Zehnte. Es gibt immer so Diskussionen über den Zehnten. Und ich will das nur ganz kurz aufgreifen. Unsere Familie ist das beste Beispiel, dass der Zehnte funktioniert. Und ich war jetzt mit Leuten in Köln, ich habe Leute sagen hören, sie geben ihren Zehnten nicht, weil sie nicht damit einverstanden sind, wie ihr Pastor den Zehnten verwendet. Und wenn irgendeiner da draußen im Livestream oder hier drin, ich habe das jetzt bei uns so noch nicht gehört, wenn ihr euch Gedanken darüber macht, dann möchte ich euch sagen, es ist nicht eure Aufgabe, euch Gedanken darüber zu machen, wie der Zehnte eingesetzt wird. Gott spricht mit unserem Pastor darüber, mit unserer Pastorin und vielleicht noch mit den Ratgebern, mit dem Vorstand oder den Ältesten. Es ist nicht unsere Aufgabe als Schafe, uns darüber Gedanken zu machen. Und der Zehnte funktioniert deshalb, weil Gott es sagt. Und gebt den Zehnten in die lokale Gemeinde. Ich habe Leute gehört, die gesagt haben, ja, wir haben Familien in der Umgebung, die brauchen unbedingt das Geld. Und Gott hat mir gesagt, ich soll dahin den Zehnten geben. Dann würde Gott seinem eigenen Wort widersprechen. Seid treu. Und wenn ihr unsicher seid, forscht im Wort. Das nur so am Rand, ist heute nicht mein Thema. Was Geld betrifft, was ja auch eine Aussaat ist, manche Leute kaufen viel im Internet und das ist mit Sicherheit auch in Ordnung. Ich will da auch nicht drüber urteilen. Aber fragt Gott auch da, wo sollen wir einkaufen? Mein Mann zum Beispiel, wir haben das jetzt nicht abgesprochen, aber wir kaufen viele Sachen hier in der Umgebung, auch Büromaterial. Das ist vielleicht teurer als im Internet. Aber er sagt ganz bewusst, ich möchte die Firmen hier im Umfeld unterstützen. Das ist eine Aussaat in unsere Region. Das ist eine Aussaat, dass wir nicht irgendwann durch die Städte laufen und die ganzen Läden sind leer oder dass wir eine hohe Arbeitslosenquote haben in unserer Region, weil dadurch Arbeitsplätze gefördert werden. Es gibt Leute, die gehen in Geschäfte, lassen sich beraten von hochbezahlten Angestellten und kaufen die gleiche Ware, wo sie sich haben beraten lassen, günstiger im Internet. Fragt den Herrn mal, ob das in Ordnung ist. Fragt mal, wenn ihr das macht, ob ihr auch so behandelt werden möchtet. Das steht nicht in meinem Skript, das kam mir gerade so. Vielleicht ist es für irgendjemanden. Und die Ernte kommt. Die Ernte kommt im Positiven. Wenn wir Kartoffeln pflanzen, kommen die Kartoffeln. Und die Ernte kommt auch im Negativen. Weil Gott das festgesetzt hat. Das ist ein Gesetz. Also lasst uns bewusst säen. Oh, ihr guckt alle so ernst. Thema ist heftig, ne? So, ich habe eine neue Folie. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und manchmal wollen die Leute sich nicht abmühen. Ne? Es gibt ja diese eine Bibelstelle, da steht drin, das Joch ist leicht. Und da machen manche Leute eine Theologie draus. Habe ich ganz oft schon gehört. Immer wenn es anstrengend wird, sagen die Simone, das kann doch gar nicht Gottes Wille sein. Dass Gottes Joch ist doch leicht. Aber das stimmt nicht immer. Klar ist Gottes Joch leicht, weil es das Joch ist, das zu mir passt. Ich soll mir kein Joch auferlegen, was anderen Menschen gehört. Aber wenn alles immer leicht wäre, dann wäre Paulus nicht einen Tag in seinem Leben im Willen Gottes gelaufen. Dann hat er alles falsch gemacht. Dann hat auch Jesus irgendwie viel falsch gemacht, weil Jesus hatte manchmal noch nicht mal Zeit zu essen. David hatte Stress. Für Abraham war das nicht immer einfach. Von Mose will ich gar nicht reden, die 2 Millionen, die der da durchs Wasser führen musste und die alle gemeckert haben. Das ist nicht immer leicht. Aussaat ist nicht immer leicht. Der Pastor schreibt in seinem Buch, säe niemals halbherzig. Lasst uns unsere Herzenshaltung dahinter überprüfen. Und die Saat funktioniert, wie gesagt, die Ernte geht auf in Finanzen, in Gesundheit, in Beziehungen. Es betrifft alle Lebensbereiche. Und es ist auch unabhängig davon, ob wir das gut oder schlecht finden. Sobald der Same in die Erde gesetzt ist, werden wir die Ernte einfahren. Und das ist ein Gesetz, wie Schwerkraft ein Gesetz ist. Also es ist völlig egal, ob ich dran glaube. Wenn ich beim Putzen meinen Hintern aus dem Fenster halte, dann macht es ein Stockwerk unter Batsch. Das, wisst ihr, die Schwerkraft funktioniert. Das ist so. Ich möchte mal mit euch anschauen, was sagt denn Gott, was wir aussäen sollen? Was ist denn überhaupt eine gute Aussaat? Was ist Gott am wichtigsten? Die Liebe. Wir verbreiten das Evangelium mit der Liebe, genau. Nichts beeinflusst unseren Brillanzierungsprozess so sehr wie die Liebe. Liebe ist eine Schlüsselqualifikation für Wachstum, für Brillanz. Wenn es etwas gibt, was wir nie genug geben können, ist es die Liebe. Unser Geld ist begrenzt. Vielleicht auch nicht. Weiß ich gar nicht. Ich soll Gott nicht begrenzen, sagt mein Mann immer. Aber Liebe können wir nie genug geben. Unser Vater im Himmel. Und ich hatte den Eindruck bei der Vorbereitung, dass das wirklich für jemanden ist. Unser Vater im Himmel ist die pure Liebe. Das ist nicht ein netter Nebenaspekt, das ist nicht ein Wesenszug, den er auch noch hat, neben seiner Güte und seiner Gnade. Der Vater im Himmel ist die Liebe. Wenn wir vor den Thron Gottes kommen und wir gehen zum Vater hin, dann ist das wie bei einem Wasserfall, wie bei einer Quelle. Uns sprudelt die Liebe entgegen. Und ich habe den Eindruck, dass hier wirklich Menschen sind, die genau da ansetzen dürfen. Erstmal die Liebe Gottes empfangen, die Liebe des Vaters empfangen, bevor sie überhaupt was weitergeben. Lasst euch lieben von unserem Vater im Himmel. Das ist ein Herzensanliegen. Dafür sind wir gemacht, Leute. Das ist der Grund, warum Gott uns erschaffen hat. Er will uns lieben. Er möchte Gemeinschaft mit uns. Er kann gar nicht anders. Er gibt uns ununterbrochen seine Liebe. Und ich bin überzeugt, dass ein Wandel in der Liebe und ein Wandel in den Versen, die wir gleich durchgehen werden, die meisten Probleme löst. Da bin ich sicher. In Beziehungen, in Gesundheit, sogar in Finanzen. Wenn wir in Liebe wandeln, lösen wir die meisten Probleme. Seelische Probleme. Und wisst ihr, die Bibel spricht davon, dass der Glaube wirksam ist durch die Liebe. Und als ich das jetzt so vorbereitet habe, der Glaube ist durch die Liebe wirksam, dann habe ich mir gedacht, dann gibt es auch einen Umkehrschluss. Das heißt, wenn wir nicht in der Liebe sind, kann unser Glaube auch nicht wirksam sein. Wir müssen manchmal die Sachen auch umdrehen. Und ich kenne Leute, die jetzt zwangsläufig durch die Rema-Schule, Leute, die von Kenneth E. Hagin gelehrt worden sind, die bei ihm in die Schule gegangen sind in Tulsa. Und da sind mehrere Leute dabei, die ihn, oder eine ganz besonders, die ihn persönlich kannten, die auch mit ihm essen waren und mit seiner Frau essen waren. Und die erzählen manchmal so von ihm. Und er galt ja so als einer der großen Glaubensmänner. Ne? Gott hat viele Wunder durch ihn getan, viele Menschen sind geheilt worden. Und es heißt immer, Kenneth E. Hagin, so einer der großen Glaubensmänner. Und diese Frau, die ihn da ein bisschen besser kannte, die hat gesagt, weißt du, über ihn wird immer gesagt, er ist dieser große Glaubensmann gewesen. Aber er war dieser große Mann der Liebe. Sie sagt, das war der freundlichste, zuvorkommendste Mann, den sie jemals kennengelernt hat. Sie hat gesagt, er hat nie schlecht über andere Menschen gesprochen. Er hat nie verbal einen Diener Gottes angetastet. Nie. Er hat seine Frau gut behandelt. Er hat die Menschen gut behandelt. Und sie hat gesagt, eigentlich war es ein Mann der Liebe. Und deswegen war er ein so großer Mann des Glaubens, weil sein Glaube wirksam war durch seinen Wandel in der Liebe. Und heute wollte ich uns aufrufen, dass wir, wenn wir irgendwo unzufrieden sind in unserem Leben, ich gehe da gleich noch drauf ein, ich habe Zettel vorbereitet. Wenn was nicht funktioniert, wenn wir viel krank sind, wenn das finanziell nicht hinhaut, wenn wir irgendwo in Beziehungen am Straucheln sind und wir beten und unsere Gebete scheinen irgendwie nicht durchzubrechen, dann müssen wir unseren Liebespegel erstmal checken. Rede ich schlecht? Wie bin ich in meinem Liebeswandel unterwegs? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Das, was wir jetzt machen, ich habe diese in 1. Korinther 13, das steht nicht so 1:1 in eurer Bibel, das ist die erweiterte Übersetzung aus der Amplified Bibel. Und die ist ein bisschen nochmal genauer, die hat so ein paar auch von Menschen eingefügte Kommentare, aber die bringt das schon ganz schön nah hin. Und diese Verse habe ich eine Zeit lang jeden Tag gelesen, um mich einzustellen auf den Tag, der vor mir liegt. Und das ist was, was ich euch echt empfehlen kann. Probiert das mal einen Monat aus und dann guckt mal, ob euer Leben sich verändert oder verbessert noch. Ihr seid ja schon alle gut dabei oder wir. Okay, wir starten. Die Liebe, 1. Korinther 13. Die Liebe Gottes ist langmütig und geduldig, freundlich. Ich habe da meinen Namen eingesetzt, wenn ich mir das selber vorlese. Die Simone ist langmütig, geduldig und freundlich. Das möchte ich sein. Ich bin nicht neidisch und ich koche nicht vor Eifersucht. Ich bin nicht prahlerisch oder großspurig und ich stelle mich selbst nicht in ein falsches Licht. Die Liebe Gottes ist nicht eingebildet, arrogant oder aufgeblasen. Sie ist nicht grob, ohne Manieren und benimmt sich nicht unanständig. Die Liebe Gottes in uns beharrt nicht auf ihren eigenen Rechten. Weißt du, wenn jemand mit uns streitet, ist das völlig egal, ob wir Recht haben oder nicht. Streit ist nie richtig. Streit heißt immer, wir fallen aus der Liebe heraus. Die Liebe Gottes sucht nie das eigene. Kennt ihr so Leute, die nur dann Geschenke machen, wenn sie selber auch was geschenkt bekommen? Und sobald sie übersehen werden an einem Geburtstag, kriegt die Person das nächste Jahr dann doch nichts mehr? Die Liebe Gottes sucht nie das eigene. Sie gibt immer ohne eine Gegenerwartung. Sie gibt einfach. Gott hat keine Erwartungshaltung, wenn er uns liebt. Er liebt uns einfach. Sie ist nicht empfindlich. Bist du manchmal empfindlich? Sie lässt sich nicht reizen. Ich bin da noch nicht. Aber manchmal schaffe ich das schon. Sie lässt sich nicht reizen, egal was die Leute zu dir sagen. Die Liebe Gottes ist nicht nachtragend. Sie führt nicht Buch über erlittenes Unrecht. Ja, sie achtet gar nicht darauf. Das heißt, wenn dir einer an die Karre fährt, gehst du einfach weiter und freust dich, weil du ein Kind Gottes bist. Du achtest gar nicht auf erlittenes Unrecht. Weil was ist denn mit der Person, die dir gerade gegen die Karre gefahren ist? Wir kämpfen gar nicht gegen Menschen. Es ist ja gar nicht der Mensch, es sind die Mächte und Gewalten, die hinter diesen Menschen stehen. Wir beten das frei. Wir segnen diese Leute. Liebe bleibt unter allen Umständen standhaft, was auch immer kommen mag. Sie ist stets bereit, von jedermann das Beste zu glauben. Ihre Hoffnungen sind unter allen Umständen unvergänglich und sie erträgt alles, auch in schwierigen Umständen. Und schon mal gehabt, dass du mit einer Person immer und immer wieder die gleichen Herausforderungen hast und du denkst dir, Mann, ey, wie oft denn noch? Genau, 7x70 Mal an einem Tag. Und dann kommt der nächste Tag. Liebe hört niemals auf. Sie verblasst nicht, wird niemals überflüssig oder nutzlos. Es gibt ja die Leute, die sagen, oh, du musst mal deine Ellbogen rausmachen. Nee, das müssen wir nicht. Das ist nicht das, was Gott sagt. Das ist nicht das, was Gott sagt. Und wisst ihr, aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Mein Liebespegel ist total begrenzt. Der ist manchmal nach ein paar Minuten schon leer. Aber wisst ihr, wenn wir in Verbindung sind mit dem Herrn, dann ist das unendlich. Der Geist des Vaters, aus dem die Liebe ununterbrochen heraussprudelt, schon immer, genau der lebt in dir. Deine Liebe ist grenzenlos, du kannst das. Ich kann das auch mit dem Herrn zusammen, nicht alleine. Und unser Bild von der Liebe wurde ja auch total verdreht. Die Welt hat das sehr verdreht, dieses Bild. Und unser Maßstab, was wir säen, wie wir Liebe säen, auch körperliche Liebe, das lassen wir uns nicht von der Welt sagen, sondern das lassen wir uns von Gottes Wort sagen. Unser Pastor hat da mal eine ganz tolle Predigt drüber gehalten. Ich weiß jetzt nicht, ob sie der Maßstab heißt oder der Maßstab Gottes, aber er hat so diese verschiedenen Maßstäbe demonstriert. Und das ist wirklich gut, so sich zu überlegen, an was orientiere ich mich eigentlich? Und wir sollen uns rein am Wort Gottes orientieren. Das ist unser Maßstab. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Und wichtig ist, dass wenn wir leben, wenn wir in Liebe wandeln wollen, dass nämlich nicht unsere Gefühle entscheiden, sondern dass unser Geist entscheidet. Und ich male euch jetzt was. Ich habe dem Daniel schon gesagt, wenn man das überhaupt malen nennen kann, aber ich probiere das, weil ihr kennt das, die meisten kennen das, aber es sind ein paar neue hier und die haben das noch nicht gesehen. So, und zwar, ich fahre jetzt Chu-Chu-Chu die Eisenbahn. Wer will mit nach Limburg fahren? Alleine fahren mag ich nicht. Dann nehme ich mir die Karin mit. So. Ja, gut, dass ich wenigstens ein bisschen singen kann. Also, in der Lokomotive, kennt ihr das, wenn eure Gefühle euch beherrschen? Das geht hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter. So soll das nicht sein. In der Lokomotive sitzt unser Geist. Ich muss mal gerade den Stift ändern. So, gefolgt von Seele, also unsere Gefühle, und der Körper. Wenn der Körper führt, ist das nicht gut. Wenn die Seele die Lokomotive führt, ist das auch nicht gut. Weil die Seele sich immer hin und her treiben lässt. Führen in unserem Leben sollte immer der Geist, der verbunden ist mit dem Geist Gottes, der in uns lebt. Dann bewegen wir uns auf guten Wegen mit unserer Lokomotive. Und manchmal, wenn ich in so Situationen bin, die wirklich herausfordernd sind, also ich war jetzt nicht, ja doch schon eine Zeit lang her, aber da hat was so an mir geknabbert, dass ich wirklich ein paar Tage gebraucht habe. Und ich habe mir vorgenommen, schon vor längerem, dass ich dann nicht mehr antworte. Ich ziehe mich erstmal zurück. Keiner kann mich dazu irgendwie verdonnern, innerhalb von einer Stunde auf eine Nachricht zu reagieren. Und wenn ich merke, dass wirklich was in mir arbeitet und ich das emotional nicht unter den Füßen habe, das gelingt mir nicht immer. Und es kommt auch immer noch mal drauf an, ist es in der Familie, ist es ganz nah um dich rum oder hast du auch wirklich eine Situation, dich rauszuziehen. Aber wenn du die Möglichkeit hast, dich rauszuziehen, dann geh doch erstmal mit diesem ganzen Zeug zum Herrn, komm in die Ruhe, sortier deine Gedanken und wenn du das alleine nicht hinbekommst, dann nimm dir einfach jemanden dazu. Eine Person, der du vertraust, gut ist natürlich, wenn du in einer Kleingruppe bist und hast einen Leiter, der dich vielleicht auch gut kennt. Und dann fang erstmal an, die Sachen zu sortieren. Fang an, über die Dinge zu beten. Fang an, den Willen Gottes über das Ganze herauszufinden. Und dann reagiere. Reagiere aus deinem Geist heraus. Aber wenn die Emotionen aufgekocht sind, dann zieh dich lieber erstmal zurück. Das ist auch Liebe. Wir müssen nicht immer reagieren. Wir müssen nicht immer Recht haben, wir müssen nicht immer der Lautere sein. Wisst ihr? Das strebt Gott überhaupt nicht an. Jesus ist so oft, lesen wir, der ist einfach gegangen. Die wollten ihn steinigen und der ist einfach durch die Leute gegangen und hat das hinter sich gelassen. Wir müssen nicht immer unsere Meinung, oh meine Güte, Zeit läuft. Okay, ganz großes Thema. Was wir aussäen, ist Vergebung. Wir können es uns als Christen nicht erlauben, in der Unvergebenheit zu leben. Unvergebenheit ist ein absolutes No-Go. Unvergebenheit macht krank. Ich schaff das. Der Pastor schreibt hier, Studien gehen davon aus, dass 70-80% aller körperlichen Erkrankungen in unserer Zeit psychosomatischen Ursprungs sind. 70-80%. Ich behaupte hier keineswegs, dass alle solche Erkrankungen auf Unvergebenheit zurückgehen. Es gibt natürlich auch viele andere Ursachen. Dennoch habe ich in meiner Beratungspraxis schon sehr oft erlebt, wie mit ausgesprochener Vergebung körperliche Krankheitssymptome völlig verschwanden. Also, wenn da noch ein Klops ist, das machen wir auch gleich noch. Unvergebenheit, das ist das, was wir aussäen. Und wir säen, wir ernten dafür was Gutes, Gott, das, was Gott verheißen hat. Und das war in der Vorbereitung, da gehe ich jetzt ein bisschen raus aus dem Buch. Ich hatte den Eindruck, dass Gott da heute seinen Finger drauflegen möchte. Und zwar, wenn du deinem Bruder oder deiner Schwester nicht vergeben hast, dann hast du ein Problem beim Herrn. Das können wir uns nicht erlauben, weil wir ein Leib sind. Jesus ist der Leib wichtig. Jesus liebt seinen Leib. Und wenn du Stress mit einem Bruder hast, wenn du Stress mit einer Schwester hast, dann ist der Leib im Ungleichgewicht. Und ich möchte euch das kurz noch demonstrieren, meine letzte große Zeichnung für heute. Unser Sohn, der Tristan, der hat sich mal bei einem Fußballspiel das Knie ausgerenkt. Die Nicole war auch dabei, wir waren bei einer Freundin. Und dann kam der Anruf, Tristan, Krankenwagen gerufen, Knie ausgerenkt. So, war mir natürlich ganz schlimm, weil ich wusste, wenn hier jetzt mein Tristan ist. Das gilt jetzt auch für jeden anderen. Mein Tristan sieht natürlich sehr, sehr viel besser aus. So, und wenn der Tristan hier am Knie Probleme hat, dann hat der ganze Tristan Probleme. Wenn im Leib Christi etwas im Argen ist, wenn wir nicht im Gleichgewicht sind, dann ist der ganze Leib nicht im Gleichgewicht. Und das ist Christus wichtig, auch wenn du so eine Krawatte schiebst. Du musst vergeben. Und die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, ich habe noch eine schöne Folie für euch. Wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnert, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, also nicht du schiebst die Krawatte, sondern dein Bruder schiebt die Krawatte gegen dich, dein Bruder hat ein Problem mit dir oder du glaubst nur, er könnte ein Problem mit dir haben, dann sagt Gott, dann lege deine Gabe vor dem Altar nieder, geh erst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Das heißt, sobald du nur den Eindruck hast, jemand könnte mit dir ein Problem haben, dann geh hin und klär das. In Liebe. Weil es Jesus wichtig ist und weil es für den ganzen Leib wichtig ist. Und auch hier nicht die Gefühle entscheiden lassen. Klar, macht einen das vielleicht nervös, vielleicht rollt es irgendwas auf. Aber unser Geist entscheidet das. Der Geist sitzt in der Lokomotive. Und das löst dann nebenbei auch manchmal Bluthochdruckprobleme, Magenprobleme. Das ist ja dann oft so ein Rattenschwanz, der dann dahinterherkommt.
Das habe ich euch schon erzählt.
Und wisst ihr, wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Gott ist nicht nachtragend. Ich habe ist mir ein paar Mal passiert, einmal wäre es gelungen. Da habe ich eine Sache immer und immer wieder ausgekramt. Ich habe jemandem vergeben und habe dann einer anderen Person, weil ich dachte, die muss ja wissen, mit was ich jetzt gerade herausgefordert bin, habe ich der das erzählt. Ne? Aber war alles schon vergeben. So, und ich bin auf Sizilien in meinem schönen Urlaub und dann kommt Gott und sagt, Simone, das war überhaupt nicht in Ordnung. Das war überhaupt nicht in Ordnung, dass du jetzt anfängst, was du vergeben hast und kochst das alles wieder auf und erzählst auch noch anderen davon. Und dann ist mir bewusst geworden, und das hat Gott mir gezeigt, wenn ich vorm Herrn stehe später, wird er sich an meine Sünden nicht mehr erinnern. Er wird sich nicht mehr an meine Sünden erinnern, da bin ich auch froh drüber. Für das, was ich ihm gebracht habe, das ist weg. Er wirft sie an die weiteste, an die tiefste Stelle des Meeres. So, und ich bin nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, wenn ich jemandem vergeben habe, dann sollte ich aufhören, darüber zu reden. Ich soll das vergessen. Kennt ihr das, dass wenn du darüber redest, dass auf einmal diese ganzen Emotionen wieder hochkommen? Das ist dann wie vor 20 Jahren, wo das eigentlich passiert ist? Nee, wir reden gar nicht mehr drüber. Und dann habe ich Gott gefragt. Ich sage, Herr, woher kommen denn dann diese Gedanken? Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es unser Fleisch oder es ist der Feind, der dich immer und immer wieder daran erinnern will, der diese Spaltung bringen will, der dir sagen will, ah, weißt du noch damals? Aber Gott sagt, nein, wenn ich etwas vergebe, dann ist es vergessen. So, das heißt, wenn wir jetzt nach Hause gehen und jemand verletzt uns, wo wir ja nicht mehr streiten, sondern wir beten dann und wir segnen dann, wir vergessen es einfach. Weil wir alle Fehler machen. Wir gehen vom Besten aus, so wie wir das vorhin gelernt haben oder gelesen haben. Ich gelernt habe das ja vorher schon. Die Pastorin, die hat mal vor, ich weiß nicht mehr, welche Predigt das war, sie hat vor ein paar Wochen, das war ziemlich gut, wenn du nicht weißt, wie der Feind redet, dann geh mal ein paar Wochen zurück. Da hat die Pastorin genau darüber gesprochen, welchen Wortlaut der Feind auch teilweise benutzt, um in unseren Gedanken zu arbeiten. Und das ist wichtig, dass wir das unterscheiden lernen, weil wir wollen ja nicht die Saat des Feindes aussäen, wir wollen ja Gottes Saat aussäen. Wir wollen ja eine gute Ernte einfahren. Und was machen wir dann, wenn solche Gedanken kommen? Wir befehlen unsere Gedanken unter den Gehorsam Christi. Das können wir. Ne? Und wir fangen an, ich bekämpfe Gedanken nie mit Gedanken. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Ich fange immer an zu reden. So wie Jesus das gemacht hat in der Versuchung. Es steht geschrieben. So, ich vergebe, ich segne, ich soll meine Feinde segnen. Ich soll in Einheit leben mit den Brüdern, ich soll in Einheit leben mit den Geschwistern. Und wenn mir gar nichts mehr einfällt, dann fange ich an, in Sprachen zu beten. Und dann komme ich schon irgendwie rein, wenn man so aufgewühlt ist in diese Bibelstellen. Geht immer mit Worten dagegen, mit Bibelstellen dagegen. Das ist unsere größte Waffe. Aber lasst nicht zu, dass der Feind in unseren Gedanken rumrührt und alte Sachen wieder aufkocht, die längst vergeben sind. So, und jetzt möchte ich euch einen Psalm noch vorlesen. Und das ist, wie gesagt, das ist jetzt nicht im Buch, aber das ist was, ich habe zutiefst das Gefühl, dass das der Herr sagen möchte. Siehe, wie fein und wie lieblich es ist, wenn Brüder in Eintracht zusammen sind. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons. Das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Wie der Tau der Hermon. Hermon ist ein Berg, das ist der Berg, auf dem Jesus verklärt wurde. Wie der Tau der Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen. Leben bis in Ewigkeit. Wo hat der Herr den Segen verheißen? Wenn Brüder in Eintracht zusammenkommen. Was bedeutet das Öl? Das ist Salbung. Er benutzt hier, der Psalmist, er benutzt hier zwei Sprachbilder. Und Jesus ist das so wichtig, dass er das können wir in Johannes 17 nachlesen, dass er das als Hauptanliegen gemacht hat in dem Gebet kurz vor seinem Tod. Er hat gebetet, Vater, lass sie eins sein, so wie wir eins sind. Und Er benutzt hier zwei Sprachbilder. Das Öl auf Aarons Haupt, das sogar runterfließt bis zu seinem Saum. Da wird die direkte Verbindung hergestellt zwischen der Einheit im Leib Christi, zwischen der Salbung und dem Segen. Das ist eine direkte Verbindung. Und das zweite Sprachbild, das er hier verwendet, ist der Tau. Und was ist Tau in der Wüste, wenn der Tau kommt? Es ist erfrischend. Tau ist immer was Gutes. Wenn eine angespannte Stimmung da ist, eine bedrückte Stimmung, wenn die durstig waren oder in der Wüste erstmal alles angespannt war, dann kommt der Morgentau. Dann kommt so was Beruhigendes, dann kommt so was Leichtes rein. Wisst ihr? Der sich überall drüber gelegt hat, der Tau. Sähe gute Dinge aus. In deine Familie. Beim Ehepartner, bei den Kindern. Hör deinen Kindern zu, gerade wenn du eine junge Mutter bist und deine Kinder aufwachsen, während du selber als Mama ein Smartphone hast. Hör deinen Kindern zu. Schieb nicht den Kinderwagen mit dem Handy in der Hand, unterhalte dich mit deinem Kind. Hör ihnen zu, wenn sie das Brabbeln anfangen, dass sie wissen, oh, die Mama hört mir zu, dass sie ermutigt sind, zu sprechen. Lasst uns Liebe aussäen in unsere Gemeinde, in die Menschen da draußen, die uns brauchen, weil sie wirklich Jesus brauchen. Lasst uns die Liebe säen, lasst uns Menschen nach Hause holen, die Ernte einbringen, Gottes Ernte, dass Menschen nicht verloren gehen. In dem Buch steht viel über Vaterschaft, das habe ich hier weggelassen. Ich weiß, unter der neuen Gender-Situation in der Welt könnte ich auch über die Vaterschaft sprechen. Aber das wäre das Thema für meinen Mann oder den Pastor. Lest das nach. Der Pastor hat da wirklich viele gute Sachen geschrieben. Ich fasse zusammen. Ein Diamant kann zum Brillanten werden, wenn er sich schleifen lässt. Und wenn wir uns schleifen lassen, dann können wir ein richtig wertvolles Leben führen. Ein kostbares Leben in den Augen Gottes. Ich ernte, was ich sähe, und sät mit Freude. Wir haben die beste Aussaat, die es auf diesem Planeten gibt. Wir können mit so viel Freude und mit so viel Hoffnung und mit so viel Erwartungshaltung säen. Keiner kann aussäen, was wir aussäen können, weil wir haben den Weg, wir haben die einzige Wahrheit, ja, wir haben die einzige Wahrheit, wir haben das Leben, dass wir den Menschen bringen können, was wir aussäen. Wir sollen die Liebe Gottes aussäen. Das hat keiner. Und das auszuhalten, bevor wir etwas sehen, dass die Saat aufgegangen ist. Ist hier jemand, der den Vater noch nicht kennt? Ist hier jemand, der Jesus in seinem Leben noch nicht angenommen hat? Ist hier jemand, der das heute machen möchte? Dann würde ich gerne für dich beten. Ihr kennt alle den Herrn, das ist schön. Und wenn du da draußen zu Hause Jesus noch nicht angenommen hast, dann kannst du unserem Pastor gerne eine E-Mail schreiben unter pastor@ccln.de. Und er wird sich freuen, von dir zu hören und dir mit Sicherheit auch eine Kleinigkeit zukommen lassen. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich gerade noch einen Aufruf starten. Ich habe euch Zettel ausgedruckt zu Hause. Lasst nicht zu, dass ihr jetzt nach Hause geht und der Feind holt euch wieder alles weg oder man ist irgendwie aufgewühlt mit anderen Dingen. Prima, dann kommst du gleich zu mir, Daniel. Sehr schön, da freue ich mich, dann beten wir gleich. Diese Zettel sind für zu Hause. Wenn irgendwo ein Bereich in deinem Leben ist, wo du sagst, ich bin hier nicht zufrieden, ich merke, ich bin seit Wochen krank, zum Beispiel, oder mit den Finanzen, irgendwie komme ich da nicht durch. Egal was es ist, wenn du Stress mit einem Bruder hast, egal was es ist, dann nimm dir doch den Zettel und geh das mal durch. Wo möchte ich neue Dinge aussehen? Wo bin ich eigentlich unzufrieden mit meiner Ernte, was ich vorher ausgesät habe? Und wo möchte ich neue Dinge aussehen, damit ich in diesem Lebensbereich besser werde? Damit Dinge genauso laufen, wie Gott das für mein Leben haben möchte. Und ich möchte noch eins machen. Ich bin schon ein bisschen drüber über der Zeit. Lasst uns doch mal aufstehen. Jesus noch mal ganz neu annehmen und bringt dem Herrn, wenn ihr irgendwo merkt, hier hat was gearbeitet, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, wo ihr merkt, boah, ich habe jemanden, dem muss ich vergeben. Ich möchte euch ein paar Sekunden Zeit geben, dass ihr das bearbeiten könnt. Bringt das mal gerade noch vor den Herrn. Ja, Herr, wir wollen vergeben. Wir sind nach deinem Ebenbild geschaffen, Herr, und wir möchten Menschen vergeben, die uns verletzt haben, Herr. Wir möchten segnen, wir wollen das heute hier lassen, Herr. Wollen uns nicht mehr daran erinnern. Wir danken dir, Herr, wir danken dir, dass wir vergeben können. Wir danken dir, dass du uns vergeben hast, Jesus. Dass du unsere Sünde genommen hast, Herr, und wir zu dir kommen dürfen, in den Himmel zum Vater, Herr. Und sprecht mir doch mal nach. Jesus, wir lieben dich. Und wir wollen dich heute wieder ganz neu in unserem Herzen aufnehmen. Dir unser Leben hinlegen, Herr. Sei du Herr in meinem Leben und hilf mir, diese neue gute Saat auszusäen. Wir danken dir. Amen. Seid gesegnet, ihr Lieben.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzung. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.